Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich nicht normal bin, weil ich eben extrem viel nachdenke und ich schon auch dann so Sprüche höre wie, also in deinem Kopf wäre ich nicht so gern.
Hallo, herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich und heute ist die Lina bei mir und Lina kommt mit einem Thema, was sehr weit verbreitet scheint unter jungen Menschen, denn wir bekommen recht viele Zuschriften zu diesem Thema und das Thema ist übertriebene Selbstzweifel. Also ein ständiges sich selbst hinterfragen, ein sich absichern, ein soll ich meinem Gefühl vertrauen, soll ich meinen Gedanken vertrauen, auch nach Situationen, die eigentlich schon stattgefunden haben, dass man die dann alle nochmal durchanalysiert, habe ich das Richtige gesagt, habe ich mich richtig benommen und. Alles dient natürlich im Grunde dem Selbstschutz, nämlich unbedingt dafür zu sorgen, dass man nicht abgelehnt wird. Und darum geht es heute bei Lina. Und wir sind tatsächlich zu dritt im Raum, denn mein geliebter Hund, mein Pflegehund Ripley, ist auch die ganze Zeit im Zimmer geblieben. Und falls der Schnitt es nicht schafft, das ein oder andere hündische Nebengeräusch auszublenden, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber hören wir jetzt erstmal rein, was Lina zu erzählen hat. Ja, herzlich willkommen, Lina. Freut mich, dass du da bist. Und ja, leg mal einfach los, was dich beschäftigt, dass du meinst, mit mir hier reden zu müssen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Thema ist so ein bisschen, dass ich so ein Chaos im Kopf habe, dass ich mich ganz oft frage, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem? Ich bin schon länger in Therapie. Aber es ist immer noch so, dass ich so eine Grundunsicherheit in mir spüre, so würde ich es nennen, dass ich mir ganz oft die Frage stelle, bin ich jetzt zu streng, bin ich zu naiv, darf ich hier eine Grenze setzen, darf ich da keine Grenze setzen, weil ich auch oft, ja, von meinem Umfeld vermittelt bekomme, dass ich irgendwie zu sensibel bin, zu emotional, zu kompliziert. Das meinen die auch alle gar nicht böse, aber es arbeitet trotzdem ganz stark in mir, weil ich immer in so ein ständiges Überdenken komme von jeglichen Sachen.
Ja, aber also was ich da so raushöre, ist ja, dass alle deine Fragen, die du hast, im Grunde genommen darauf abzielen, wie komme ich bei dir an? Also wie komme ich bei anderen Menschen an?
Ich habe ganz große Angst davor, Menschen Unrecht zu tun oder Menschen falsch einzuordnen. Ich würde auch sagen, dass ich ein hohes moralisches Verständnis habe, aber manchmal auch zu stark vielleicht. Und ich finde nie eine Balance, wo ich sage, ah ja, okay, so bin ich, okay, so passt es.
Ja, weil, sag ich mal so, weil du ja weniger nach dem gehst, was du für richtig und falsch hältst, sondern sehr viel danach gehst, was die anderen vielleicht für richtig und falsch halten. Oder wie du auf andere wirkst oder ob du die anderen, also die, wenn du jemanden ungerecht beurteilen würdest, was würde denn dann passieren letztlich in deiner Vorstellung?
Dann würde ich die Person verlieren.
Zum Beispiel, würdest sie verlieren, wäre böse auf dich. Also es geht ja darum, dass du dich wahnsinnig anstrengst, um irgendwie in der Bindung zu bleiben.
Ja, würde ich schon sagen. Und es ist dann, also es ist ganz oft, wenn irgendwie Themen sind, wo ich mir unsicher bin, dann hole ich mir immer ganz von ganz vielen Menschen eine Meinung ein, um irgendwie so eine Grundmeinung zu haben, wo ich mich dran orientieren kann, das ist jetzt wohl der normale Zustand.
Ja, also es geht dann nach der statistischen Wahrscheinlichkeit, viele Meinungen davon vielleicht so den Durchschnitt ziehen und all der Aufwand einfach nur, um möglichst keine Ablehnung zu erfahren. Das klingt für mich nach so einer fundamentalen Verunsicherung. Und irgendwie klingt das für mich so, wie wenn du als Kind oft irgendwie angeeckt bist oder eine Zurückweisung erfahren hast für Sachen, mit denen du als Kind gar nicht gerechnet hast.
Ja, also ich glaube, ich war im Allgemeinen schon ein sensibles Kind, aber es kam dann ein großer Knall, als meine Eltern sich getrennt haben. Da war ich 12, 13. Die Trennung hat sich ungefähr ein Jahr gezogen. Ich habe damals gesehen, wie mein Papa meine Mama betrogen hat. Und meine Mutter wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe dann damals, war ich ganz arg verunsichert. Kann ich es Mama jetzt sagen? Kann ich es Mama nicht sagen? Irgendwann kam es dann doch raus und ich habe das dann auch gesagt, dass ich das gesehen habe. Und dann ging eigentlich ja ein bisschen ein Terror los. Also es war viel hin und her. Mein Papa ist dreimal ein- und ausgezogen. Es war so, dass meine Eltern unglaublich viel mit mir geredet haben. Aber es war immer wie wenn es zwei unterschiedliche Wahrheiten wären.
Okay.
Also wenn mein Papa was erzählt hat, war es eine ganz andere Geschichte, wie wenn es meine Mama erzählt hat. Und ich kann mich noch gut an die Nächte erinnern, wo ich dann echt, ja, mich immer heimlich auf die Treppe gesetzt habe, um zuzuhören, was die reden, dass ich irgendwie auf dem Stand der Dinge bin, um da irgendwie am nächsten Tag dann, ja, wieder die Wogen zu glätten und mit ihm einzeln zu reden und mit ihr einzeln zu reden.
Also hattest du eine enorme Verantwortung?
Ja, schon. Wobei auch, da denke ich auch, irgendwie sind meine Eltern ja nicht so schuld, in Anführungsstrichen, daran, weil ich habe mich ja selber auf die Treppe gesetzt und zugehört. Also ich hätte es ja nicht machen müssen. Und
ja, geht ja erstmal nicht um Schuld. Es geht darum, dass du das ja offensichtlich so als Kind erlebt hast, dass es eben auch viel von deinem Verhalten abhängt, ob deine Eltern zusammenbleiben oder nicht.
Zumindest habe ich gedacht, dass ich das vielleicht regeln könnte.
Genau. Und dafür müsstest du, wenn ich das richtig verstehe, hochdiplomatisch sein.
Ja, schon. Also es war schon schlimm, die Zeit, weil ich dann natürlich auch meine Mama unglaublich viel hab weinen sehen und ich dann mit ihr nicht so teilen wollte, wie es mir geht, weil ich sie nicht noch trauriger machen wollte. Bei meinem Papa war es so, dass ich habe gesehen, er hat gelitten, für ihn war das auch keine einfache Zeit, aber es war auch viel mit, ich musste mich viel rechtfertigen, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich möchte aber bei Mama bleiben. Und so weiter. Also ja, es war dann auch so, als mein Papa dann ausgezogen ist, weil habe ich das natürlich erstmal nicht akzeptiert. Ich habe auch viel mit ihm gestritten. Also ich glaube schon, dass ich ihn oft herausgefordert habe, was ihn vielleicht auch manchmal überfordert hat. Aber es war schon so, wenn ich dann das Bedürfnis geäußert habe, Papa, ich möchte dich sehen, aber alleine. Ich möchte alleine mit dir Zeit verbringen, nicht mit deiner neuen Partnerin. Kam schon oft so Sprüche wie, ja, entweder du akzeptierst mich mit ihr oder kommst mich nicht besuchen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es meinem Papa wichtig war, mich dann zu sehen, sondern eher, dass er wieder diese heile Welt irgendwie konstruieren wollte. Und zusätzlich hat sich dann die Familie von meinem Vater von mir und meinem Bruder abgewendet. Beziehungsweise der Kontakt ist einfach ausgelaufen, weil ja sie enttäuscht von uns waren, dass wir meinem Papa das Glück nicht gönnen, was er jetzt hat. Und das war schon eine arg schwierige Zeit, weil ich auf der anderen Seite ja dann auch noch meine Mutter jeden Tag gesehen habe, die sehr gelitten hat. Und ich habe dann irgendwann, kann mich gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich gar nicht mehr wusste, was stimmt jetzt eigentlich, was ist hier jetzt eigentlich Sache.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass sich das massiv verunsichert hat. Also weil da ja ganz viele Faktoren auch zusammenkommen. Einmal so hattest du das Gefühl, vielleicht kann ich zwischen meinen Eltern vermitteln, dann muss ich aber immer das Richtige sagen. Bei beiden. Mhm. Wobei dir völlig unklar war, was überhaupt das Richtige sein soll. Du warst extrem im Außen. Das heißt, es ging null um dich wirklich, sondern immer nur, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa drauf, wie muss ich sein, damit, oder was muss ich machen oder sagen, damit die vielleicht nochmal zueinander finden. Du hast Trennungen erlebt, trotz deiner ganzen Bemühungen. Du hast erlebt, dass paar Sachen auch, die so richtig unfair sind, also wo dein Vater zum Beispiel sagt, nur mit der neuen Partnerin, also wirklich unsensibel, gar kein Verständnis für deine Situation. Die väterliche Familie, wo mir so spontan einfällt, sag mal, spinnen die? Also von euch zu verlangen, dass ihr euch für das Glück von eurem Vater freut, was soll das? Also auch völlig unsensibel. Du hast im Grunde für dich überhaupt kein Verständnis bekommen, aber du hast erfahren, dass sich viele Menschen plötzlich von dir trennen und nicht mehr da sind.
Ja, so würde ich es auch sagen. Es war auch immer, also ich weiß auch bei meiner Mama, ich bin mir sicher, dass sie immer versucht hat, richtig zu handeln, aber ich habe immer gespürt, das, was sie gerade sagt, das fühlt sie innerlich nicht. Also als Beispiel, wenn sie gesagt hat, jetzt geh doch zu deinem Papa, komm. Ich habe aber in ihrem Gesichtsausdruck, in ihrer Mimik gesehen, wie viel Schmerz da dahinter steckt. Und das war dann für mich ganz arg schwer, das überhaupt irgendwie umzusetzen. Und auf der anderen Seite hatte ich dann meinen Papa, der dann gesagt hat, ja, deine Mutter, die müsste hier dafür sorgen, dass du uns besuchen kommst und so weiter. Und es war immer ganz arg, also manchmal hatte ich das Gefühl, die zwei kennen sich gar nicht. Also das war total, als Kind, ich hab gar nichts mehr verstanden, überhaupt nichts, gar nichts.
Das ist natürlich richtig schwierig, weil du dadurch überhaupt keine Orientierung hattest. Du hast sehr doppeldeutige Botschaften bekommen. Deine Mutter sagt, geh zu deinem Vater. Aber eigentlich sagt sie, bitte bleib hier, mit ihrer ganzen Mimik. Und insofern warst du eigentlich in der Situation, dich gar nicht mehr richtig verhalten zu können.
Ja, zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Also ich weiß durch die Therapiearbeit, dass meine Eltern mich natürlich trotzdem beide lieben. Das war am Anfang ein ganz großes Thema, dass ich mich ungeliebt gefühlt habe. Jetzt mittlerweile verstehe ich das rational, aber ich kann immer noch nicht, also ich hätte immer noch gern so eine Grundwahrheit. Was ist denn jetzt, was zwischen diesen zwei Aussagen, Papa, Mama, ist denn jetzt die Wahrheit? Also es ist immer noch so, dass ich mich zerrissen fühle manchmal zwischen den Ansichten. Und ja.
Das die Wahrheit in Bezug auf was, warum sie sich getrennt haben?
Nee, das weiß ich ja, aber dieses Bild voneinander.
Ah, okay.
Ja. Weil ich schon auch dann, mein Papa dann oft so Sprüche gesagt hat, ja, wenn du älter wirst, wirst du mich verstehen, was ich meine, in Bezug auf meine Mama. Und das.
Jetzt habe ich es genau verstanden. Mhm. Also im Grunde genommen, weil dich beide Eltern unsensiblerweise genötigt haben, den anderen Elternteil durch ihre Augen zu sehen. Ne? Mhm. Also dein Vater wollte ja, dass du deine Mutter durch seine Augen betrachtest. Und anscheinend gab es eine ähnliche Thematik auf Seiten deiner Mutter, den Vater durch ihre Augen zu sehen. Oder du hast dich sowieso mit deiner Mutter identifiziert. Mhm. Und deswegen hattest du ja immer mehrere doppelte Wahrnehmungen. Einmal, wie nehme ich meinen Vater wahr? Dann, wie nimmt meine Mutter ihn wahr? Dann, wie nehme ich meine Mutter wahr? Und dann, wie nimmt mein Vater meine Mutter wahr? Das heißt, nichts in dir hat sich sicher angefühlt. Und du konntest einfach nicht auf deine Wahrnehmung vertrauen. Und das über mehrere Jahre hinweg. Vielleicht sogar bis heute. Bis heute, sagst du, fehlt dir sowas wie die Grundwahrheit. Das heißt, du bist massiv in deiner Urteilsfähigkeit verunsichert.
Ja. Ja. Also ich merke, dass ich manchmal extrem hohe moralische Vorstellungen habe. Also ich habe einen ganz großen Drang nach Wahrheit und Klarheit und bin da dann eventuell auch manchmal wirklich zu streng mit meinen Mitmenschen. Und auf der anderen Seite, also das ist einmal diese Klarheit und diese Kraft, die da in mir ist und sagt, nee, so muss das aber sein. Und auf der anderen Seite ist da aber eine ganz große Verunsicherung, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin zu viel, zu kompliziert, zu sensibel, zu emotional, ich frage zu viel nach, ich will zu viel verstehen, wo viele Menschen wahrscheinlich schon einen Punkt setzen würden, kann ich keinen setzen, weil es für mich kein Abschluss ist.
Ich möchte es mal mit ganz anderen Worten formulieren. Du brauchst wahnsinnig viel Kontrolle.
Ja.
Und ich meine, dass du einen Fimmel mit Wahrheit hast, ist ja kein Wunder mit deiner Vorgeschichte. Weil du ja immer in diesem Dschungel der ganzen Widersprüchlichkeiten unterwegs warst, ja. Und du hattest keinen Halt. Weil es einfach keine klare Erzählung gab in deiner Familie und keine klare Wahrnehmung. Das war alles so verstrickt und so total widersprüchlich. Und ich meine, du warst ein junger Mensch und du warst in der Pubertät und du hattest einfach überhaupt keinen festen Boden unter den Füßen. Und den verspürst du dadurch auch innerlich nicht und dadurch ist die Wahrheit das, was dir Halt gibt. Die Frage ist dann nur immer, was ist die Wahrheit? Und damit hast du natürlich ein Problem, weil es eben auf ganz viele Dinge sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt, weil jeder Mensch hat ja so seine Filter, mit denen er rumläuft. Aber es ist ja der Versuch, von dir Kontrolle herzustellen.
Also es war auch eine Zeit vor meiner Therapie, da hatte ich ganz arg mit Misstrauen zu kämpfen gegenüber allen Menschen. Das hat sich mittlerweile extrem gut eingespielt. Ich habe wirklich wunderbare Freundinnen, die da mich echt begleitet haben und immer an meiner Seite geblieben sind. Aber es hat sich damals dann auch auf die Freundschaften ausgewirkt, dass in mir hat sich so ein Film abgespielt, ich bin eh nicht so wichtig wie andere für die jeweilige Freundin. Oder wenn eigentlich extrem kindlich, wenn ich dann mitbekommen habe, die eine Freundin hat was mit der anderen Freundin gemacht, habe ich mich direkt angegriffen gefühlt, wie wenn es was gegen mich wäre. Das habe ich mittlerweile extrem gut im Griff und weiß auch, okay, es gibt sichere Bindungen und trotzdem ertappe ich mich dabei, immer noch so eine Angst zu haben. Und es ist auch...
Verlustangst? Oder auf was?
Das schwankt bei mir so extrem, weil manchmal bin ich dann an so einem Punkt, wo ich dann sage, gut, okay, wenn ich der Person nicht so passe, wie ich bin, dann gehe aus meinem Leben.
Dann wirst du trotzig.
Dann werde ich trotzig. Aber innerlich tut es trotzdem weh.
Also es ist schon Verlustangst.
Ja. Wahrscheinlich schon, ja.
Du zögerst so lange.
Ja,
ist dir nicht so selbst so klar, welche Angst das ist oder was sich da so ängstlich anfühlt?
Weil ich schon denke, dass ich da einen Schritt gemacht habe. Und jetzt irgendwie, wenn es nochmal so konkret angesprochen wird, dann ist irgendwie doch noch da.
Enttäuscht dich das?
Ja.
Und trotzdem hast du ja einen guten Schritt gemacht. Also wenn du von 0 bis 10 Meter gehen musst und du bist jetzt bei 1,07 Meter, dann hast du immerhin schon 7 Meter geschafft, auch wenn 3 Meter noch ein bisschen Verlustangst ist.
ja, schon. Es ist einfach so dieses, ich wünschte mir manchmal, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich nicht normal bin, weil ich eben extrem viel nachdenke und ich schon auch dann so Sprüche höre wie, also in deinem Kopf wäre ich nicht so gern. Ich nehme das dann auch nicht als Angriff wahr, sondern ich kann es tatsächlich verstehen, weil ich bin auch nicht gern in meinem Kopf manchmal, weil ich so viel nachdenk und in alle Richtungen und immer noch mal tiefer und tiefer und tiefer.
Ja, ich verstehe. Das ist immer, immer, immer wieder der hilflose Versuch deines Gehirns, irgendwie Kontrolle herzustellen.
Und ich glaube, dass daher so eine, ich würde es jetzt mal Grundschwere nennen,
ja,
dass ich gar kein richtiges Glücklichsein empfinden kann oder Leichtigkeit, weil sobald auch sich irgendwas wirklich gut anfühlt, habe ich sofort das Gefühl, ich würde mich selbst verarschen.
Ja, also du traust überhaupt nicht deinen eigenen Gefühlen und deiner eigenen Wahrnehmung.
Und ich habe total Angst, naiv zu sein. Sobald sich was gut anfühlt, denke ich, aufpassen, bist naiv.
Du willst einfach nie wieder erleben, das, was du erlebt hast. Und mit sehenden Auge oder naivem Auge in irgendein Unglück rennen, so wie damals mit der Trennung deiner Eltern, und verlassen werden von deinem Papa, der dann eine andere hat, und verlassen von dem Teil deiner väterlichen Familie und verlassen von deiner Mutter, die eigentlich nur noch am Weinen ist, die auch nicht mehr für dich da sein kann. Und dein ganzes inneres System ist darauf ausgerichtet, alle Radare permanent anzuhaben, um nicht wieder Verlust zu erleben. Und das ist anstrengend. Wahnsinnig anstrengend, weil du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst nicht jeden Aspekt kontrollieren.
Ja.
Ja, bei Lina geht es ganz, ganz viel um das Thema Kontrolle, und unser Bedürfnis nach Kontrolle gehört ja zu den psychologischen Grundbedürfnissen. Und Kontrolle kann furchtbar anstrengend werden, weil man mit Kontrolle im Grunde genommen nicht fertig wird. Weil zu vermeiden, dass ich abgelehnt werde, darum geht es ja thematisch im Grunde genommen bei ihren Kontrollversuchen. Sie will ja alles unter Kontrolle halten, um bloß nicht auf Ablehnung irgendwie zu stoßen, ist ein Vermeidungsziel, so nennen wir das in der Psychologie. Es gibt Annäherungsziele und es gibt Vermeidungsziele. Und wenn man Vermeidungsziele hat wie Lina, also ich will nicht abgelehnt werden, die eben negativ definiert sind, dann kommt man einfach nicht zum Ende, weil ständig immer und überall wieder potenzielle Gefahren lauern, potenzielle Gefahren, dass ich irgendwie abgelehnt werde, dass ich was Falsches gesagt habe und deswegen abgelehnt werde, dass ich irgendwas falsch sehe oder falsch wahrnehme und deswegen mich vertue in den Menschen, und das führt wieder zur Ablehnung und so weiter und so fort. Und dann kann Kontrolle sowas von anstrengend werden. Sie hat ja eigentlich den positiven Zweck, Ängste zu reduzieren, aber sie kann eben dazu auch führen, weil sie ja genau das Gegenteil von Vertrauen ist, dass man sich einfach mal entspannt und vertraut, dass man sich komplett verrennt in seinen eigenen Kontrollsystemen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch ein größeres Augenmerk in diesem Gespräch auf das Thema Vertrauen lenken. Denn das ist das beste Gegenmittel zu unnötigen, selbstanstrengenden Kontrollversuchen.
Ja, ich frage mich manchmal, es gab in meiner letzten Beziehung, die war sehr turbulent, würde ich es nennen. Da war auch so ein Punkt, da hätte ich mich eigentlich von Anfang an auf mich verlassen sollen, auf mich und mein Bauchgefühl. Hab's aber nicht getan, weil ich fair sein wollte, ich wollte gerecht sein, ich wollte dem Menschen keinen Stiefel anziehen oder abstempeln, und im Endeffekt habe ich damit mich eigentlich selber die ganze Zeit bestraft. Und das ist schon so ein Ding, wo ich mich jetzt heute noch frage, wie ich in sowas reingekommen bin, weil ich es die ganze Zeit gespürt habe und ich hatte nicht die Kraft oder ich hatte nicht das Vertrauen in mich, dass das, was ich spüre und fühle, richtig ist. Und trotzdem bin ich immer noch am Zweifeln, obwohl ich ja jetzt im Nachhinein gemerkt habe, ich hätte mich von Anfang an auf mein Bauchgefühl verlassen sollen. Ja.
Und woran zweifelst du denn jetzt noch?
In Bezug auf die Beziehung oder?
Nee, du sagtest, ich bin immer noch am Zweifeln.
Ich bin immer noch am Zweifeln, ob meine Ansichten und Wahrnehmungen fair und gerecht sind für alle Mitmenschen. Weil ich nicht zu streng sein will.
Okay. Und das Zweifeln, ich versuche es nochmal zu verstehen, hat ja den Hintergrund, dass dir oft Wahrnehmungen, die du hattest und die sich für dich richtig angefühlt haben, von deinen Eltern ausgeredet worden sind und von der väterlichen Familie. Dass dann jemand gesagt hat, nee, das ist ganz anders, das siehst du falsch.
Ja, es war oft so, dass ich mich unglaublich viel für meine Gefühle habe rechtfertigen müssen als Kind. Unglaublich.
Und schon vor der Scheidung? Vor der Trennung?
Ja, da auch tatsächlich. Viel mit stell dich nicht so an und jetzt sei nicht so empfindlich und so weiter. Aber nach der Trennung tatsächlich noch deutlich mehr.
Okay, also du hast ganz oft vermittelt bekommen, dass das, wie du es fühlst, nicht richtig ist.
Ja.
Und das ist natürlich eine totale Grundverunsicherung. Und jetzt fragst du dich ständig wieder, ist das überhaupt richtig, was ich da fühle und was ich da wahrnehme?
Ständig, ja. Und ich möchte auch immer, wenn ein Mensch sich verhält, wie er sich verhält, möchte ich immer verstehen, warum. Und also ich kann dann nicht wie andere, was ich total bewundere, zu sagen, hey, der Mensch ist so. Und entweder ich kann damit leben oder ich kann damit nicht leben. Ich will es immer verstehen. Ich will immer die Gründe dafür wissen. Und das habe ich gemeint mit dem, ich tue mir schwer, dann einen Punkt zu setzen.
Und warum willst du eigentlich die Gründe wissen?
Vielleicht, dass es nicht so weh tut, wenn mich jemand verletzt hat.
Und dass ich dann auch wieder ein Stück Kontrolle.
Dass ich dann verstehe, okay, das kam jetzt daher. Oder die Person hat die kindlichen Vorprägungen und deshalb reagiert die Person so und so.
Also es geht wieder um die Frage, bin ich der Fehler oder habe ich irgendwas falsch gemacht, dass ich verletzt werde oder verlassen werde? Oder liegt die Begründung auf der anderen Seite, dass der vielleicht sowieso ein Bindungsproblem hat oder irgendwie sowas?
Ja, ganz, ganz oft.
Also im Grunde geht es bei dir fundamental eigentlich um zwei Fragen. Immer die eine Frage, bin ich richtig? Und die andere Frage ist, wie muss ich mich verhalten, damit du bei mir bleibst?
Ja, das ist für mich gerade voll schwierig, das so zu fühlen, weil ich ganz vieles rational verstehe, aber ich fühle es im Körper nicht so richtig. Also ist das verständlich, was ich gerade sage?
Ja, das ist verständlich, weil, und es ist auch nachvollziehbar, weil du dir ja schon abgewöhnt hast, deinen Gefühlen überhaupt zu vertrauen. Die müssen ja alle erstmal durch eine Maschinerie von gedanklichen Analysen, weil du ja so viel erlebt hast, meinen Gefühlen kann ich gar nicht trauen. Und deswegen wird da ja auch ganz viel wieder gedanklich auseinandergelegt.
Ja, ich frage mich nur dann, warum das immer noch so ist, obwohl ich ja jetzt zum Beispiel durch Freundschaften spüre, es gibt sichere Bindungen. Oder wenn ich zum Beispiel von meinen Freundinnen sogar höre, hey, hör auf, so streng zu sein zu dir selber, rechtfertig dich doch bitte nicht immer für alles, was du tust. Also da wird mir ja sogar gezeigt, hey, du bist okay, wie du bist. Und trotzdem ist das so ein innerer, wie so ein Mechanismus schon.
Der sitzt ja auch ganz tief. Und jetzt beißt sich die Katz in den Schwanz. Er gibt dir Kontrolle. Wenn du dich nämlich entspannen würdest und sagst, hey, ich kann schon im Großen und Ganzen auf meine Gefühle vertrauen und auch darauf vertrauen, dass andere Menschen mich mögen, dann würden wahrscheinlich bei dir sofort alle Alarmglocken angehen. Vertrau bloß nicht zu viel.
Mhm. Mhm. Ja.
Ich würde mal vorschlagen, weil wir waren jetzt sehr lange im Abstrakten. Wir machen jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, weil am konkreten Beispiel kann man es immer am besten verstehen. Hast du ein schönes, konkretes Beispiel, wo du sagst, das ist so typisch für mich, dann mache ich mir wieder die Gedanken und jene Gedanken. Also eine Situation, ein Beziehungsbeispiel mit einem anderen Menschen, wo du sagst, dann kann ich dir das mal erklären, wie das dann konkret im Alltag aussieht bei mir.
Muss ich kurz überlegen. Ja, ich habe zum Beispiel manchmal das Thema mit meiner Mama, dass wenn sie was sagt, dass ich innerlich immer davon ausgehe, dass sie eigentlich was anderes gemeint hat. Also,
was hat sie zum Beispiel gesagt in deinem Beispiel?
Ja, sag mal, wie lange hattest du denn heute Uni?
Mhm.
Und für mich war dann klar, okay, sie fragt jetzt nicht, wie lange ich Uni hatte, sondern sie fragt, warum ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe. Und ganz oft ist dann so, dass ich vielleicht auch den Leuten schon was hinleg, was sie vielleicht wirklich nicht so gemeint haben. Also
ja, das kann schnell passieren, wenn man zu viel interpretiert.
Genau. Und dann passiert es wieder, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wurde das jetzt gefragt, weil ich XYZ nicht gemacht habe? Oder wurde das jetzt gefragt, weil es wirklich einfach nur gefragt wurde?
Ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Ich glaube, mit dem Beispiel können sich auch viele identifizieren, weil ganz viele Leute dazu neigen, immer zu interpretieren. Und es ist ja wieder ein wunderbares Beispiel, wie sehr es dir immer um die Absicherung geht der Beziehung. Weil im Grunde genommen ist das doch überhaupt nicht deine Verantwortung, dir darüber den Kopf zu zerbrechen, was deine Mutter meint, wenn sie dich bitten will, die Spülmaschine auszuräumen, dann soll sie es doch einfach sagen. Mhm. Aber du machst dir alles zur Verantwortung. Du machst es dir zur Verantwortung, wenn Leute sich verklausuliert ausdrücken oder vielleicht, und wahrscheinlich sogar nicht, aber irgendeine heimliche Botschaft haben, dass du die entschlüsseln musst. Das nimmst du zu dir rüber als Verantwortung. Und warum? Alles nur zur Angstabwehr. Es ist immer die Verlustangst, die dich im Hintergrund total steuert.
Mhm.
Und das auch in kleinen Situationen, weil ich denke ja nicht, dass deine Mutter die Beziehung zu dir abbrechen würde, wenn du einfach nur ihre vordergründige Frage beantwortest.
Nee, würde sie nicht.
Genau. Aber da merkst du halt, wie dein ganzes System darauf angelegt ist, immer zu checken und doppelt zu checken und dreifach zu checken, was ist gerade unser Beziehungsstatus.
Mhm.
Na, können wir noch gut miteinander? Was erwartest du von mir? Es geht ja im Grunde, checkst du ständig auch Erwartungen ab. Was willst du von mir? Was erwartest du von mir? Wie muss ich sein, damit du mich nicht verlässt? Und damit bist du permanent mit deinen Gedanken bei den anderen. Und wie du Erwartungen erfüllen kannst und zu wenig bei dir.
Und
was wäre denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt mal dein eigener Coach wärst, was würdest du dir selber raten, wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen? Deine Mutter fragt, wie lange hattest du heute Uni? Das ist jetzt die Frage. Du wärst jetzt dein eigener Coach. Was würdest du dir selber empfehlen, wie du mit der Frage umgehen solltest?
Sie einfach beantworten und gar nicht weiter drüber nachdenken, was denn jetzt gemeint sein könnte.
Weil? Begründung?
Weil die Person, wenn sie was von mir erwartet, mir das auch sagen muss.
Genau, also ich drück's mal nochmal zusammengefasst aus, weil es nicht in deiner Verantwortung liegt.
Ja. Aber schon wieder fühle ich mich da schlecht, weil ich mir dann denke, okay, aber vielleicht hat die Person, tut sich schwer vielleicht damit,
das auszusprechen. Ist das dein Problem? Soll sie in Psychotherapie gehen, wenn sie sich schwer tut?
Aber so funktioniert doch auch irgendwie das achtsam miteinander umgehen, oder nicht?
Achtsam miteinander umgehen heißt nicht, dass du 100% die Verantwortung übernimmst für die Bedürfnisse anderer Menschen. Das ist kein achtsames Umgehen. Und das ist ja das, was du tust. Und es geht ja auch nicht um Achtsamkeit. Es geht ja immer nur um die Frage, hast du mich noch lieb?
Ja, schon.
Also was du brauchst, sind klare Maßstäbe.
Ja. Ja. Also.
Und wenn ich jetzt mit dir länger arbeiten würde, dann würde ich ganz viel mit dir daran arbeiten, dass du standpunktsicher wirst, dass du klare Maßstäbe für dich hast. Aber ein klarer Maßstab, den haben wir jetzt, können wir hier schon mal setzen. Wenn zwei in einer Beziehung sind, ist jeder, und mit Beziehung meine ich egal welche Beziehung, ist jeder zu 50% verantwortlich.
Ja, ja. Und auch da frage ich mich dann wieder direkt, okay, und was ist jetzt meine Verantwortung? Wo ist, also manchmal, ganz blöd ausgedrückt, fühle ich mich, wie wenn ich irgendwie nicht fähig bin, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Wie wenn ich so ein kleines Kind bin, wo überhaupt nicht versteht, was eigentlich abgeht.
Ja, ich versuche dir immer wieder jetzt Klarheit reinzutun, weil es ist ja genau das, was du brauchst, so ein Halt und Klarheit. Das ist ein altes Gefühl aus deiner Vergangenheit, weil da war das so. Das Gefühl ist richtig, das kann ich dir validieren. Du fühlst das richtig, nur es gehört nicht ins Hier und Jetzt. Es gehört in deine Vergangenheit. Also es ist ein Schattenkindgefühl, ein altes Gefühl, weil es damals so war bei deinen Eltern. Da hattest du diesen Halt und die Orientierung nicht und wusstest nicht so richtig, wie du es richtig machen sollst. Heute machst du schon vieles richtig, weil du stabile Freundschaften hast. Das sind gesunde Beziehungen, die du da hast. Und das spricht völlig gegen die Annahme, dass du nicht fähig wärst, Beziehungen zu führen. Ich sehe schon wieder, wie du die nächsten 20 Jahre was rekrutierst in deinem Gehirn. Halt dir den nächsten Punkt fest. Und wenn du dieses Gespräch nochmal hörst, dann schreibst du am besten mit. Du brauchst auch ein paar sichere Argumente.
Ja, ich ertappe mich da oft dabei, wenn ich versuche, mir selber Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, schau mal, du bist nicht der Fehler, dass ich dann immer wieder Gegenargumente suche, dass ich das mir selber quasi wieder zerstören kann, dieses... Wenn es sich gut anfühlt, dann versuche ich direkt wieder irgendwie was dagegen zu...
Dafür gibt es einen psychologischen Fachausdruck. Weißt du, welcher da jetzt passen würde? Enttäuschungsprophylaxe. Ja, hier an dieser Stelle sind wir wieder beim Thema Kontrolle, weil die Enttäuschungsprophylaxe ist eine Form der Kontrolle. Was macht man, wenn man Enttäuschungsprophylaxe betreibt? Man kontrolliert seine eigenen Erwartungen. Das heißt, wenn ich meine Erwartungen möglichst klein halte, dann kann ich auch nicht so enttäuscht werden. Aber das hat natürlich auch wieder eine negative Nebenwirkung, nämlich wenn ich ständig Enttäuschungsprophylaxe betreibe, kann ich mich wie zum Beispiel in Linas Fall, auch gar nicht mehr richtig freuen, weil sofort kommt ja die innere warnende Stimme, freu dich bloß nicht zu viel, freu dich bloß nicht zu intensiv, freu dich bloß nicht zu früh. Nachher fällst du doch wieder auf die Nase. Das heißt, sie kann eben an der Stelle, wie an vielen anderen Stellen auch, nicht wirklich loslassen, sich entspannen und sich einfach mal des Lebens freuen. Und deswegen hat die Enttäuschungsprophylaxe zwar, wie ihre anderen Kontrollversuche auch, den Sinn, sie vor ihrer Angst zu beschützen, aber sie hat auch einen ganz hohen Preis. Es wird nämlich Lebensfreude dafür geopfert.
Und auf der anderen Seite höre ich aber oft, dass ich zu hohe Erwartungen habe durch meine Moralvorstellung. Und genau das ist dieser, ich blicke da nicht durch.
Dann mach nochmal ein konkretes Beispiel mit deinen hohen Moralvorstellungen, weil Enttäuschungsprophylaxe ist ja, die geringen Erwartungen beziehen sich ja einfach darauf, auf dich selber, dass du denkst, ach, vertrau mal deinem Glücksgefühl nicht, dann kannst du auch nicht so enttäuscht werden. Mhm. Na, das ist deine Enttäuschungsprophylaxe. Bei anderen Menschen kann ich mir vorstellen, dass du manchmal hohe Erwartungen hast, weil du so viel Sicherheit brauchst.
Ja.
Und Sicherheit ist für dich nicht 80%, sondern eben 100%.
Ja. Ja.
So. Und wenn dann mal ein kleines Versäumnis, vielleicht von der Freundin im Gespräch, eine kleine Zerstreutheit, ein vergessener Geburtstag, sofort kommen wieder vielleicht deine Ängste und deine Zweifel auf, wie steht die überhaupt zu mir? Und dann wirst du zu streng. Weil es dir so an Vertrauen und Selbstsicherheit fehlt, dass das einfach mal passieren kann mit Menschen, dass die anderen mal Fehler machen oder mal was vergessen.
Und das weiß ich ja auch. Und deshalb, also das ist für mich dieses Schlimme. Ich weiß das dann und ich breche ja dann auch keine Freundschaften ab oder sonst irgendwas.
Das ist schon mal alles gut.
Und trotzdem fühle ich dann innerlich kurz was anderes. Also wenn ich dann enttäuscht wurde, weiß ich rational, okay, hey, jetzt auch nur ein Mensch, hat auch eigene Bedürfnisse, kann auch Fehler machen und so weiter und so fort. Breche dann keine Freundschaften ab, spreche höchstens drüber, dass mich das trotzdem kurz verletzt hat. Aber innerlich
ja,
bin ich dann, ich kann es dann nicht abhaken für mich, sondern es arbeitet dann in mir weiter.
Das ist blöd für dich. Auf der äußeren Ebene machst du das ja prima. Ne? Du machst ja genau richtig. Und du ertappst dich, du hast klare, rationale Gedanken, richtig gut, brichst keine Freundschaft ab, thematisierst es sogar mal, ne? So kann der andere auch noch was dazu sagen. Alles super. Was fehlt, ist innerlich. Was passiert denn da innerlich, dass du das nicht loslassen kannst? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich konstruiere jetzt eine Freundin, eine gute Freundin von dir hat vielleicht deinen Geburtstag vergessen. Das sind doch solche Beispiele, oder? Liege ich da jetzt falsch?
Ja, also der Fall kam jetzt tatsächlich noch nie vor. Aber ein Beispiel wäre, wenn als ich mich von meinem Ex-Partner getrennt habe, wo wirklich keine schönen Sachen vorgefallen sind. Mhm. Er hat mich stark, stark verletzt. Und es war aber trotzdem so, dass sich die ganzen Gruppen irgendwie überschnitten haben. Jede von meinen Freundinnen hat einen ganz klaren Standpunkt zu ihm als Person. Und trotzdem haben manche sich mit ihm an einen Tisch gesetzt, aber nicht, weil sie ihn so toll fanden oder weil sie gesagt haben, alles vergessen, alles vergeben, sondern einfach, weil sie halt auch das aus der Harmonie heraus, weil sich eben diese Freundeskreise überschnitten haben, das dann gemacht haben. Und ich habe das auf der einen Seite total verstanden, weil ich auch nicht erwartet hätte, dass man da jetzt komplett sich zurückzieht, weil da ja auch ganz viele andere Freunde mit dabei sind, wo alles gut ist. Und auf der anderen Seite hat es mich trotzdem verletzt. Und es war wieder so ein Moment, wo ich mir selber dachte, hey, jetzt stell dich nicht so an. Du weißt ganz genau, wie die Menschen dazu stehen. Du weißt ganz genau, dass die Menschen hinter dir stehen. Dass das nichts damit zu tun hat, dass irgendwas relativiert wird, was mir angetan wurde. Und trotzdem war da so eine kurze Autsch, das tut weh.
Ich verstehe das, weil das war ja in dem Moment, hat sich das wieder angefühlt wie so ein kleiner Verrat.
Ja.
So, und Verrat kennst du von früher.
Ja.
Durch die Scheidung deiner Eltern, dass dein Vater dann mit einer anderen Frau zusammenkam und so, ist alles Verrat. Deine väterliche Familie hat dich verraten. So, du hast viel Verrat erlebt.
Ja.
Und deswegen hast du da einen ganz großen wunden Punkt. Und was dir da ein bisschen fehlt, ist noch nicht mal der klare Maßstab, weil vom Kopf her sind deine Maßstäbe ganz gut. Nur das Gefühl hängt halt ein bisschen hinterher, sondern ein freundlicherer Umgangston. Und zwar mit dir selbst.
Ich
weil dieses Stell dich nicht so an, ist eigentlich für das, was du erlebt hast, viel zu streng. Aber das ist, denke ich, du gibst dir einfach die Stimme in deinem Kopf wieder, die du früher oft genug von deinen Eltern gehört hast. Lina hat ja eine sehr starke kritische innere Stimme und in diesem Zusammenhang sprechen wir in der Psychologie von Internalisierung. Das heißt, dass man die Stimme, die man eigentlich von seinen Eltern kennt aus der Kindheit, und da gibt es ja viele Hinweise bei Lina aus der Biografie, dass sie eben oft zurechtgewiesen wurde, vor allem wegen ihrer Gefühle, dass die zu stark sind, dass sie nicht richtig sind, dass sie sich nicht anstellen soll und so weiter, dass sie diese Stimmen, diese elterlichen Stimmen, die sie oft gehört hat und die Bewertung ihrer Person und ihrer Gefühle verinnerlicht hat. Das ist so ein ganz natürlicher Prozess, im Guten wie im Schlechten, dass man das, was die Eltern einem häufig gespiegelt haben oder auch andere wichtige Bezugspersonen, sozusagen verinnerlicht. Das heißt, diese Stimmen werden dann zu den eigenen Stimmen. Das kann natürlich auch im Positiven so funktionieren, wenn man halt viel liebevolles und positives Feedback aus der Kindheit hatte, dass man auch das eben positiv internalisieren kann. Aber häufig ist es eben so, dass eben auch diese sehr kritischen Stimmen internalisiert werden. Das heißt, man hat dann innerlich gar nicht mehr so einen richtigen Abstand, weil die Stimme der Eltern zur eigenen Stimme geworden ist. Und wenn dieser Abstand fehlt, dann kann ich mich auch schlecht korrigieren, weil ich dann ja glaube, dass es alles so war, was ich da innerlich denke und was diese innere Stimme mir sagt, weil ich mich dann sehr stark damit identifiziere. Und deswegen ist es wie immer so wichtig, dass man mal drauf guckt, was habe ich denn so vermittelt bekommen und was habe ich vielleicht schon selber ganz stark in mein eigenes System eingebaut, internalisiert, um es überhaupt auch nochmal zu bemerken, dass das ständig so ist, um dann wieder dagegen zu steuern. Und gerade mit diesen inneren kritischen Stimmen, wo wir auch vom inneren Kritiker häufig reden in der Psychologie, ist die beste Gegensteuerung, eben die kritische Stimme in eine liebevolle Stimme umzuwandeln. Und wie das gelingen kann, darauf werde ich später auch noch eingehen.
Ich fühle mich dann oft extrem böse oder berechnend. Also wenn ich dann solche Erwartungen oder wenn ich dann merke, boah, mich verletzt es jetzt irgendwie und eigentlich darfst dich jetzt nicht verletzen und stell dich nicht so an, dann...
Das ist der, entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber das ist ja der ganze Konstruktionsfehler. Warum darf sich das nicht verletzen? Doch, das darf dich verletzen. Das darf dich verletzen, vor allem auf dem Hintergrund deiner alten Verletzungen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig für dich, dass du ein tieferes Mitgefühl sozusagen mit deinem eigenen Schattenkind bekommst. Weil was du erlebt hast, auch das möchte ich dir validieren, war schlimm. Ich finde das jetzt nicht Pipifax, was du da erzählt hast mit deinen Eltern und was du alles erlebt hast. Das war schon ziemlich schlimm. Und vorher, wir sind jetzt gar nicht so tief getaucht, weil wir jetzt nur dieses eine Gespräch hier haben, aber das machst du ja auch mit deiner Therapeutin. War es ja auch nicht leicht, wenn es immer hieß, du bist zu sensibel und du immer deine Gefühle so rechtfertigen musstest, ja. Und da werden bestimmt noch andere Sachen gewesen sein, die vorher nicht leicht waren. Aber wir können das nicht jetzt alles hier auf den Tisch bringen. Aber es gibt natürlich eine ganz dicke Verbindung in deine Vergangenheit. Und die führt dazu, dass manche Sachen, die im Hier und Jetzt passieren, dich vielleicht ein bisschen mehr verletzen, als die andere Leute verletzen würden. Und im Übrigen ist es ja so, rational hin oder her, wenn Freunde von einem mit dem eigenen Ex-Freund, wo man auf gut Deutsch denkt, das war ein ganz schönes Arsch, und der hat mich total verletzt, mit dem abhängen und an meinem Tisch sitzen, dann piekt das einfach so ein bisschen. Das wird nicht nur dich pieken, das wird viele andere Leute auch pieken. Das ist völlig okay. Der Fehler ist, dass du so streng mit dir bist. Also, wie würde es sich denn für dich anfühlen, wenn du dir sagen würdest, armes Mäuschen, du hast ja auch einfach schon so viel erlebt mit Verrat, und das ist natürlich eine ganz, ganz große Wunde in dir. Und ja, aber guck mal, für die anderen ist es jetzt eben auch ein bisschen blöde Situation. Nicht ganz einfach, aber ich, deine große Lina, kann dich, deine kleine Lina, gut verstehen.
Es würde sich wahrscheinlich sehr gut anfühlen. Ich habe das auch schon öfters versucht, mir da dann selber gut zuzureden, weil ich ja, wie gesagt, weiß, dass das alles wunderbare Menschen sind und dass ich mich auf alle unglaublich verlassen kann und gar nicht so streng zu ihnen sein möchte. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir dann das so einrede oder zurede, besser gesagt, dann denke ich immer gleich so, hey, jetzt verfall aber nicht in Selbstmitleid.
Genau.
Weiter geht's.
Sofort ist wieder diese harte Stimme da. Also du bist vor allen Dingen ja ganz streng mit dir selber. Und das sind immer diese Stimmen, die du von vorher, also von früher kennen musst. Ja, also dass du diese starken Stimmen verinnerlicht hast von früher. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir alle haben, wenn wir aufwachsen. Und dieses stell dich nicht so an. Und jetzt wird man nicht selbstmitleidig und. Das hast du früher zu hören bekommen. Heute muss dir das keiner mehr sagen, weil du hast das so sehr verinnerlicht, dass du es dir heute selber sagst.
Und es ist vor allem so, dass ich mittlerweile gefühlt gar nicht mehr weiß, so was bin jetzt ich? Ich als Person mit allen meinen Macken, Fehlern, was jede Person hat und woran muss ich arbeiten? Also manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bin wie auf so einer zwanghaften Suche nach, was jetzt noch besser werden muss an mir, was jetzt noch geheilt werden muss, was jetzt noch integriert werden muss, was jetzt noch, also dann wie wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und die Überschrift, ich wiederhole, von allem ist, wie muss ich sein, um hier in der Welt klarzukommen und um gemocht zu werden. Das ist die Überschrift von allem. Und du brauchst ganz, ganz viel Kontrolle und mit diesem Kontrollanspruch machst du dich kirre, weil du kannst eben nicht alles kontrollieren. Das ist vor allen Dingen das, womit du dich so durcheinander bringst, ist immer der hohe Kontrollanspruch, weil der bewirkt, dass du alles bis ins Letzte durchdenken musst, bis ins Letzte verstehen musst und so weiter analysieren musst. Alles nur mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass du nicht abgelehnt wirst. Ich versuche mit dir ein bisschen Ordnung zu schaffen in deinen vielen Gedanken. Das sind die roten Fäden. Und das, was du vor allem lernen darfst, aus meiner Sicht, ist einen milderen Umgang mit dir selbst. Dann besser die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Dann einen klaren Maßstab dir zu setzen, was die Verantwortlichkeit von Beziehungen betrifft. du bist 50% verantwortlich. Und wenn jemand anders sich nicht klar ausdrückt, dann ist das letztlich nicht, dann ist das auch nicht deine Verantwortung. Ist nicht deine Verantwortung. Was du natürlich machen kannst, ist, du hast mich gerade gefragt, wie lange hier die Uni war. Und ich interpretiere daraus, dass du mir eigentlich mich fragen willst, warum hast du die Geschirrspülmaschine nicht aufgeräumt? Ist das richtig, meine Interpretation? So, dann kann der andere Stellung beziehen. Fängt entweder an zu lachen und sagt, stimmt, so habe ich es auch gemeint. Oder sagen, nee, wie kommst du denn darauf? Oder was auch immer. Auf jeden Fall kriegst du dann mehr festen Boden unter den Füßen. Du kannst ja nachfragen. Grundsätzlich ist es aber einfach so, dass die Verantwortung 50-50 ist. Und das Wichtigste ist natürlich, was du lernen darfst und solltest, dich selber anzunehmen, wie du bist. Also deinen Selbstwert zu stabilisieren. Weil du machst ja ganz viel, weil du diesen labilen Selbstwert hast, sehr verunsichert bist. Dann kommen die ganzen Kontrollversuche. Das ist deine Schutzstrategie, alles kontrollieren, gedanklich, alles bis ins Letzte durchdenken, um dich immer wieder vor der Ablehnung zu schützen.
Und wie gehe ich mit dem Gefühl um, dass ich zu anstrengend für meine Mitmenschen bin? Weil ich schon, also ich bin ehrlich, ich glaube schon, dass Gespräche mit mir herausfordernd sein können. Oder dass man sich auch mal denkt, oh Mann, hey, jetzt wird's echt heavy. Wann ist die endlich ruhig und fragt nicht so viel nach und dies und das?
Ja, das hängt ja wieder mit diesem Kontrollwunsch zusammen. Ja, dass du alles verstehen willst und eigentlich alles 100% im Griff haben möchtest. Was würdest du dir denn da selber raten?
Vielleicht einfach mal loszulassen?
Ich finde, loslassen ist immer so schwierig. Also loslassen ist, finde ich, immer fast unmöglich.
Ja.
Also oder?
Bei mir klappt es nicht.
Was soll man denn loslassen, wenn man doch so einen dringenden Wunsch nach Kontrolle hat? Ich glaube, ich würde dir empfehlen, das geht zwar in Richtung loslassen, aber noch mit ein bisschen mehr Verstand dabei. Wenn du merkst, dass du dich so festbeißt, du merkst es ja selber.
Ja.
Du merkst es ja, das ist ja das Gute. Erstmal kannst du fragen, sag mal, wird dir das jetzt zu viel? Ich verbeiß mich da so rein. Vielleicht sagt die andere Person ja auch, nö, ich finde das eigentlich ganz interessant. Du kannst es erstmal validieren, du kannst einfach mal dir eine Rückversicherung von der anderen Person suchen. Und ganz wichtig, dass du dich selber verstehst, was mache ich hier eigentlich gerade? Und jetzt kommt wieder das nächste Ding. Freundliches Selbstgespräch. Ach Mäuschen, du versuchst wieder ganz viel Kontrolle zu bekommen. Na, du musst wieder alles verstehen, weil du so wenig vertrauen kannst.
Ja. Ich würde mich einfach freuen, und das wäre für mich wahrscheinlich schön, das mal wirklich zu fühlen, das nicht immer nur im Kopf zu wissen. Dieses Ach-Mäuschen, dass ich das auch wirklich fühle und nicht nur mir zuredet und irgendwie ist trotzdem nicht ganz in mir.
Ja.
Und ich fühle es nicht. Und
ja, weil ja ganz viel die strenge Stimme überwiegt. Und jetzt nochmal, da beißt sich immer die Katze im Schwanz, weil die strenge Stimme dir wieder Kontrolle gibt. Das ist dein Antreiber. Die strenge Stimme ist die, die für Ordnung sorgt. Die strenge Stimme ist die, die dafür sorgt, dass du dich einigermaßen benimmst. Verstehst du? Es ist immer die strenge Stimme, die irgendwie reguliert, dass du ein normales Kind bist, was man mögen kann.
Ja.
Aber eine weiche Stimme kann dich auch regulieren.
Ja, das, Das ist ja dieses Thema, wo ich jetzt schon länger dran bin und auch vor allem auf dieses, ich darf mich auf mich verlassen, ich darf auch meine Grenzen ziehen, wie ich sie ziehen möchte. Das versuche ich mir schon zu sagen. Und dann kommt halt direkt wieder dieses, ja, aber warte mal, bist du jetzt gerade wieder zu streng? Willst du jetzt gerade eine Grenze ziehen, die du eigentlich nicht ziehen solltest, nur weil du zu streng bist? Und dann fängt es wieder an, dass das so verschwimmt, dass ich gar keine Klarheit mehr in mir habe und mein größter Wunsch aber eigentlich Klarheit ist. Und dass ich auch Dinge dann tue, wo ich eigentlich innerlich spüre, hey, das tut dir gerade nicht gut, das endet ganz, ganz böse. Und trotzdem bin ich dann so, okay, bevor ich jemand falsch verurteile, Unrecht antue.
Ja, du schwimmst jetzt in den Themen und das ist, glaube ich, was du sehr gut von dir kennst, dass du so ein bisschen vom Höchstchen auf Stöckchen kommst. Denn wir waren eigentlich bei deiner strengen Stimme.
Mhm.
Und du bist jetzt nahtlos dazu übergegangen, dass du diese Stimme aber trotzdem noch oft übergehst. Oder vor allen Dingen dein Bauchgefühl übergehst, vor allen Dingen das. Und das sind erstmal nochmal ein bisschen zwei verschiedene Themenbereiche. Das eine ist die strenge innere Stimme, so wie du mit dir sprichst. Und das andere ist, ich traue meinem Bauchgefühl nicht.
Mhm.
Wieder besseres Wissen, weil du hast ja schon oft deinem Bauchgefühl, das hatte ich ja schon oft richtig beraten.
Ja. Oft, sehr oft.
Sehr oft, ne? Also im Grunde kannst du deinem Bauchgefühl vertrauen.
Und wie lerne ich das?
Da kann ich dir mal einen Tipp geben. Und zwar, du hast ein Bauchgefühl und dann sagst du, oh, mein Bauchgefühl sagt eigentlich so und so. Und dann sagst du, okay, jetzt mal vom Verstand her gesehen, welche Argumente sprechen dafür, dass mein Bauchgefühl richtig ist? Ja, der Mann hat sich oft unzuverlässig verhalten. Der hat mich ganz oft schon in letzter Minute versetzt. Er kritisiert mich viel. Er wertet mich viel ab. Weißt du so? Und dann hast du Argumente. Du kannst dein Bauchgefühl mit Argumenten kombinieren.
Mhm.
Du nimmst das Bauchgefühl zur Kenntnis, anstatt es beiseite zu schieben. Und fragst deinen klugen Verstand, welche Argumente sprechen dafür, dass mein Bauchgefühl richtig liegt. Und dann versuchst du das einfach ein bisschen an konkreten Sachen festzumachen. Was ja oft geht.
Dass es mir so ein bisschen Halt dann gibt.
Das gibt ja Halt. Ich bin ganz großer Fan von Argumenten, weil Argumente verhelfen zur Standpunktsicherheit.
Mhm.
Wir haben jetzt, merkst du, dass wir so einen ganzen kleinen Baukasten hier zusammensetzen für dich?
Ja. Ja.
Ich versuche das gleich mal so aus dem Kopf, weil ich habe es auch nicht mitgeschrieben. Oder du versuchst nochmal aus deinem Kopf, für dich ist ja viel wichtiger, nochmal gleich zu überlegen, was sind so meine wichtigen roten Fäden oder Baukästen. Ich würde dir aber gerne eine Übung mitgeben auf dem Weg. Die können wir jetzt nicht hier machen.
Ja.
Aber die kannst du zu Hause machen. Die mache ich aber auch, oder ich mache jetzt nicht mehr so viel Einzeltherapien, mal gerne mit meinen Klienten habe ich die immer gemacht. Und zwar ist die zu dieser strengen Stimme. Also wir sprechen ja auch oft in dem Zusammenhang vom inneren Kritiker. Du nimmst zu Hause, nimmst du mal so zwei Stühle oder Sessel und stellst sie so im einigen Abstand gegenüber. Und du kannst dann auf den Stuhl, wo jetzt deine kritische Stimme sitzt, kannst du auch gerne irgendein Stofftier oder sonst was hinstellen, was das so für dich symbolisiert, ja? Muss aber nicht sein. Und dann sagst du zu dieser kritischen Stimme, du als Lina, du bist immer so streng zu mir. Und es strengt mich manchmal so an, wenn du mit mir schimpfst. Warum machst du das? So, also kannst du dir auch erklären, wie es dir damit geht. Und dann wechselst du den Stuhl. Dann setzt du dich auf den Stuhl, wo dein innerer Kritiker sitzt. Und du stellst dir vor, Lina, du sitzt noch auf dem alten Stuhl. Und dann lässt du den inneren Kritiker mal antworten. Und er sagt dir dann vielleicht, weißt du, Lina, ich habe Angst, wenn ich zu freundlich mit dir bin, dass du nicht spurst. Na? Ich muss dich schon an der strengen Hand führen, weil ich will dich ja nur beschützen. Ich bin immer dafür da, für dich da, dass du nicht aneckst, dass du dich nirgendwo blamierst. Ich sorge da ständig dafür. Und deswegen bin ich streng, damit ich sicher sein kann, dass du auch richtig funktionierst. So, dann hast du den vielleicht schon mal verstanden. Dann setz dich wieder auf deinen Stuhl. Und dann kannst du sagen, ja, Kritiker, ich habe jetzt deine gute Absicht verstanden. Aber gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, diese gute Absicht zu erreichen mit ein bisschen besseren Umgangsformen? Weil ich bin ja nicht blöd, ich bin auch hochreflektiert. Du musst mich nicht immer anschnauzen. Ich sage immer, es geht keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Und ich bin ja eh vom Typ her schon ängstlich genug. Du musst ja nicht immer noch so draufhauen. Ist doch vielleicht gar nicht nötig. So. Und dann gehst du wieder in seine Position. So, und dann könnt ihr verhandeln.
Ja. Also es fühlt sich jetzt für mich gerade noch ein bisschen abstrakt an, aber ich glaube, ich muss das dann einfach mal machen, um da richtig reinzukommen.
Ja, das ist Dialog. Eine Übung. Da kannst du ganz, ganz viele Erkenntnisse draus gewinnen für dich und auch Veränderungen herbeiführen.
Ja, weil das, also es ist schon so, mich strengt das Leben an. Also es ist,
ja, du strengst dich selber
unglaublich
an.
Anstrengend, weil ich alles wirklich alles auch hinterfrag. Also ja, das ist der Gedanke okay von dir? Ist die Grenze okay von dir? Bist du da jetzt zu streng? Bist du naiv? Bist du dies, das, jenes? Und es ist unglaublich, manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte so der perfekte Mensch sein.
Weil wenn du perfekt bist, kann ich keiner ablehnen.
Ja, und selbst das Schlimme ist, wenn Menschen mich offensichtlich ablehnen oder mich schlecht behandeln, halte ich trotzdem noch dran fest. Also das ist ja das, was dann noch on top dazukommt. Also,
ja, weil du dann noch wieder von dir überzeugen willst.
Ja.
Ja, dann kommt das, ich will dich von mir überzeugen, dann geht das nächste Ding los.
Hm. Ja.
Also ich denke, das Wichtigste ist, was du heute hier mitnehmen solltest, ist, dass du alles dafür tust, um nicht abgelehnt zu werden. Und damit kann man nie zu einem Ende kommen, weil das Ziel negativ definiert ist. Denn kaum hast du die eine mögliche vermeintliche Ablehnung vermieden, kommt ja schon die nächste Gefahrensituation wieder. Ne? Der könnte dich ablehnen, jener ist ständig, du kommst nie zur Ruhe. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir mal klar machst, gibt da so eine Regel, die ist jetzt nicht streng wissenschaftlich, aber da ist ganz viel dran. Es ist egal, was du tust. Ein Drittel der Leute werden dich mögen. Ein Drittel bist du egal. Und ein Drittel finden dich nicht so toll. Und es ist ziemlich scheißegal, was du dafür tust oder nicht tust.
Ja, und eigentlich, also das ist das Ding. Also eigentlich ist mir auch egal, wenn Leute mich jetzt nicht leiden können. Das ist gar nicht so dieses Thema. Also mir ist durchaus bewusst, dass ich bestimmt aneck und manche auch kein Fan von mir sind, das ist auch in Ordnung. Da geht es nicht um gemocht werden, aber ich glaube, es geht vor allem um die Leute, die in meinem Herzen sind, dass ich von denen keine Ablehnung erfahren möchte. Ich glaube, das ist so dieses Thema. Fremde Menschen oder, also ich, mir geht es nicht darum, Menschen grundsätzlich zu beeindrucken. Also die Kraft könnte ich jetzt gar nicht noch aufwenden, glaube ich. Aber es sind vor allem die Menschen, die mir am meisten im Herzen sind, bei denen ich, glaube ich, auch manchmal dann so streng bin.
Ja.
Oder zu mir auch streng bin. Ja.
Ja. Streng wegen dem Vertrauensmangel, klar.
Ja.
Sagen wir, genau.
Ja.
Lina, wir müssten nämlich mal so gegen Ende zu gehen auf das Gespräch. Gibt es Sachen oder was sind so deine Takeouts? Was nimmst du mit?
Dass ich viel liebevoller mit mir selber reden sollte. dass das auch nicht heißt, dass ich in Selbstmitleid verfalle, sondern dass ich meine Gefühle wahrnehmen darf und dass die okay sind, wie sie sind, auch wenn sie für den einen oder anderen vielleicht nicht verständlich sind, weil ich eben eine andere Vorgeschichte habe, woher das kommt. Und dass ich mein Bauchgefühl mit Argumenten untermauern kann.
Genau.
Sonst noch was?
Oder manchmal auch entkräften kann, das kann ja auch mal sein, ne? Aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du meistens richtig liest und da unsicher bist, versuch einfach ein paar Argumente zu finden. Ganz wichtig war mir noch, dass du dich immer wieder ertappst, dass dein Gehirn auf die Vergangenheit reagiert. Und dann eben freundlich mit dir redest.
Mhm.
Na? Weil das ist wirklich wichtig, dass du weißt, welches Gepäck du dabei hast. Und wenn du dann merkst, da kommt wieder dieses alte Unsicherheitsgefühl, dann kommt wieder das alte Verratsgefühl oder was auch immer sagst, sofort umschaltest. Ich sage ja immer ertappen und umschalten und sagst, ach Mäuschen, klar. Und früher war das auch alles ganz schlimm und das war ganz schwierig. Aber lass uns jetzt nochmal gucken, wir sind ja jetzt in der Gegenwart. Und die, was weiß ich, Anna, sage ich jetzt mal, für eine Freundin von dir, die ist ja nicht Mama und Papa. Ne? Und guck mal rein von den Argumenten, Mäuschen. Hat die Anna bisher denn je was gemacht, dass du ihr nicht vertrauen kannst? Nein? Nein. Ich würde auch sagen, nein. Ne? Also guck mal dann, fühl doch jetzt einfach mal so innerlich, wie fühlt sich das denn an, wenn du eigentlich weißt, du kannst ihr vertrauen. Fühl das dann nochmal ein bisschen mehr. Oh ja, es fühlt sich schon ein bisschen entspannter an. Ja, gell? Fühlt sich entspannter an.
Ja, und vielleicht auch dieses Wissen, dass sollte ich nochmal enttäuscht werden oder sonst irgendwas, dass ich damit dann auch weiterleben kann.
Das ist es eben. Ich meine, wir sind verletzbar und es wird immer mal wieder Enttäuschung geben in deinem Leben. Die gibt es aber, egal ob du versuchst, alles zu kontrollieren oder nicht.
Ja. Ja, das ist dieses große Thema. Ich habe, glaube so unglaublich Angst, auch selber davor, Menschen zu enttäuschen.
Ja.
Und nicht in deren Raster zu fallen. Und das war auch dieser Grund, weil ich ja vieles im Kopf wirklich verstehen kann und ich würde mich als sehr reflektiert bezeichnen. Vielleicht auch ein bisschen, dass man sagt, okay, jetzt übertreib mal nicht. Jetzt war es schon wieder, jetzt habe ich wieder böse mit mir geredet, oder? Mit dem übertreib
immer,
mal
ja,
nicht.
Ja, halt eben hast du ein bisschen andere zitiert. Ist ja genau, das, ja.
Es war, ja. Ja, so, dass ich dann, ich möchte den Menschen dann nicht zur Last fallen oder möchte nicht, dass ich sie emotional auslaug oder zu anstrengend bin.
Merkst du dein ganzes System, das ist mir auch so wichtig, dass du das mitnimmst, dass du sie immer wieder ertappst, ist alles darauf ausgerichtet, wie komme ich bei anderen an. Weißt du, und jetzt kommt wieder Regel Nummer 2, 50-50. Es ist ja auch in der Verantwortung von anderen, einfach zu sagen, Lina, jetzt mach mal einen Punkt. Wir drehen uns gerade im Kreis. Die anderen können doch die Beziehung auch mitgestalten. Du bist nicht 100% verantwortlich.
Mhm. Ja, ich glaube, da habe ich noch ein bisschen.
Da hast du noch Spaß dran an den 50-50. Das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, das wird dauern. Und vielleicht sollte ich mich auf die Bindungen konzentrieren, die sicher sind, stabil sind.
Die tun dir gut wie nur was.
Ja. Wo ich weiß, okay, da bin ich angenommen.
Sicher, genau. Und die würden dich auch sanft korrigieren. Die würden sagen, jetzt bist du wieder in deinem Grübelding, lass uns erstmal einen Punkt machen oder lass uns erstmal über was anderes reden oder so. Verstehst du?
Ja, und ich darf dann da auch nicht in dieses Trotzige verfallen. Ach, mich versteht eh keiner. Und,
genau.
Weil das, da ertappe ich mich dann auch oft dabei, dass ich dann so einen Riegel davor schiebe und sage, ja, wäre klar, mich versteht jetzt eh wieder keiner.
Genau. Das wäre dann Selbstmitleid.
Ja. Und da muss ich vielleicht die Balance rausfinden, was jetzt was ist. Also ob das eine Selbstmitleid ist oder ob das andere wirklich ein schönes Zusprechen für meine kleine Lina
Das kannst du sowieso so oder so machen. Du kannst auch sagen, Mäuschen, ich verstehe sogar, jetzt bist du wieder ein bisschen selbstmitleidig, jetzt bist du wieder ein bisschen bockig, hast wieder Böckchen, gell. Aber weißt du, ich kann dich verstehen, du hast auch wirklich viel mitgemacht. Aber schau doch mal, die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und ganz viele Menschen, die du kennst, die verstehen dich ziemlich gut und sie geben sich auch große Mühe.
Ja, das stimmt. Vielleicht sollte ich da auch einfach das offene sehen und annehmen. Das ist ja.
Riskier es einfach mal.
Ja, mache ich.
Das anzunehmen. Weil auch wenn du immer zubleibst und dem nicht vertrauen willst, auch dann kannst du enttäuscht werden. Also deine Kontrollmaßnahmen oder dein Nichtvertrauen schützt dich nicht vor Enttäuschung. Also du kannst genauso gut auch den Freunden, die nun wirklich das Vertrauen auch schon lange sich verdient haben, einfach mal mehr vertrauen.
Ja, das sind ja auch alles, also es sind alles wunderbare Menschen, das weiß ich. Das weiß ich. Es ist manchmal so dieses Gefühl, vielleicht auch wie wenn ich es nicht zulassen könnte, dass das jetzt wirklich so toll ist, wie es ist.
Ja, jetzt kommt wieder dieses Gesetz der Enttäuschungsprophylaxe.
Bin ich gespannt.
Siehst du, es sind immer dieselben psychologischen Prinzipien. Warum ich so richtig schön auf Ihnen heute rumreite, ist der Grund, um dir ein bisschen mehr Kriterien zu geben, dass du mehr Sicherheit hast.
Mhm.
Na, weil wenn du, auch wenn du dir nochmal das Gespräch anhörst und vielleicht ein bisschen mitschreibst, dass du dich schneller ertappst, aha, jetzt ist wieder Enttäuschungsprophylaxe. Ah, jetzt kommt wieder die kritische Stimme. Ah, jetzt mache ich wieder ganz viel, nur damit alle mich mögen. Ah, jetzt zergrübe ich mich wieder, weil ich wieder alles unter Kontrolle haben will. Und je schneller du das merkst, desto schneller kannst du dich dafür entscheiden, ach komm, ist es auch mal gut.
Ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen was vor mir. Ja, also es hat mir jetzt auf jeden Fall geholfen, vor allem mit diesem, dass ich mein Bauchgefühl mit Argumenten untermauern kann oder halt auch dagegen, weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich muss raus aus dem Kopf. Also ich darf eben nicht zu viel denken. Ich habe dann irgendwann versucht, so zwanghaft alle meine Gedanken abzustellen und nur auf das Versuchen, auf das Innere zu hören, weil ich immer gedacht habe, meine Gedanken sind das Problem.
Sind es ja manchmal auch, wenn du es übertreibst, aber eigentlich darfst du die Gedanken mit dem Gefühl verbinden. Und überall da, wo du dich dabei ertappst, das sind jetzt Millionen Gedanken, weil ich wieder irgendwas innerlich kontrollieren will, wieder Kontrolle darüber haben will, ob mich jemand ablehnt, der einfach mal sagt, Mäuschen, du kannst dich jetzt auch zu Tode kontrollieren. Aber letztlich bringt dich das jetzt keinen Schritt weiter. Weil ganz vielen Leuten kannst du vertrauen. Und wenn du irgendwo abgelehnt wirst, dann werden diese Gedanken, die du jetzt gerade machst, das auch nicht verhindern können.
Eigentlich ist ja ganz einfach, oder?
Genau, eigentlich ist es ganz einfach. Das ist ja immer meine Message. Eigentlich ist es ganz einfach.
Eigentlich ist es einfach, ja. Mir hat es jetzt auf jeden Fall geholfen von diesem ganzen Chaos, weil ich wirklich irgendwann in so ein Ding reingefallen bin, wo ich dann von, okay, habe ich jetzt Depression oder bin ich jetzt berechnend? Oder könnte es schon bipolar sein? Ich habe auf einmal mir diese Fachbegriffe um die Ohren gehauen, dass ich war auf einmal total wie in einem Film, dass jetzt irgendwas auf jeden Fall nicht mit mir stimmen kann. Und das war, oder...
Kann ich nach diesem Gespräch nicht bestätigen. Also ich habe weder Depression noch bipolar noch sonst irgendwas festgestellt, sondern einfach nur ein Mensch, der verunsichert ist und sehr viel Kontrollbemühungen unternimmt.
Ich glaube, weil das auch wieder aus dem Wunsch kam, ich brauche jetzt Klarheit. Irgendwas muss mir jetzt eine Sicherheit geben, das und das und das.
Genau, und so eine Diagnose kann dann ja auch Halt bieten, ne?
Ja, ich glaube, das ist
gut, dann freut es mich, dass ich dir weiterhelfen konnte.
Dankeschön, wirklich danke.
Sehr, sehr gern. Ja, das war für mich ein sehr interessantes Gespräch mal hier wieder mit der Lina. Und es ist typisch, ich kenne das aus meiner ganzen psychotherapeutischen Erfahrung, dass Menschen, die eben viel mit Grübelzwängen zu tun haben, die eben sehr unsicher sind und dieser Unsicherheit begegnen, indem sie versuchen, alles zu durchdenken und zu durchdringen, wie es ja die Lina versucht, oder auch Menschen, die mit Entscheidungsschwierigkeiten zu tun haben, dass die ziemlich klare Leitplanken brauchen, um sich nicht ständig in diesen Schleifen zu verlieren und immer noch eine Runde drehen und noch ein Ja-Aber, nochmal Ja-Aber, nochmal Ja-Aber. Dieses Ja-Aber, das trägt sich natürlich auch ins psychotherapeutische Gespräch hinein. Die Gespräche sind oft sehr komplex, weil die Klienten ja das dann auch machen, was sie sowieso immer tun, vieles hinterfragen, nochmal viele Schauplätze aufmachen, um wirklich für sich nochmal sicher zu bekommen, worum es jetzt wirklich geht und dass ich sie auch wirklich verstehe. Und deswegen war es hier in diesem Gespräch für mich ganz, ganz wichtig, ihr immer wieder Gefühle zu validieren nach dem Motto, okay, das ist klar, das ist richtig. Na, da können wir jetzt erstmal einen Punkt setzen und ihr eben diesen äußeren Halt ein Stück weit zu vermitteln, der ihr innerlich fehlt durch klare Aussagen meinerseits, die ich auch immer wieder wiederholt habe, und sozusagen auch klare Handlungsanweisungen, wie sie sozusagen ihre innere Unruhe, ihre ganzen zweifelnden Stimmen am besten, ich drück's mal so aus, verwalten kann, um da einfach abzukürzen und mehr für sich zu einer inneren Ruhe zu kommen. Ja, und wir haben Lina einige Wochen nach dem Gespräch nochmal befragt, wie es ihr in der Zwischenzeit ergangen ist. Und da hören wir jetzt gerne mal gemeinsam rein.
Ja, hi, liebe Steffi. Jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen, seitdem wir uns gesehen haben. Und unser Gespräch hat natürlich noch intensiv in mir gearbeitet und tut es auch immer noch, weil es mir nochmal extrem viel Klarheit gebracht hat. Gerade in Bezug auf diese Enttäuschungsprophylaxe, dass da mein Kopf so aktiv ist und quasi alles irgendwie kontrollieren möchte oder ja, Menschen moralisch einordnet, mich moralisch einordne und auf kleinste Widersprüche reagiere, obwohl es in Wahrheit eigentlich wirklich einfach nur unglaublich große Angst davor ist, wieder verletzt zu werden oder mich nicht geliebt zu fühlen. Und da möchte ich ansetzen, dass ich an meinem Selbstwert oder an meiner Selbstliebe arbeite, dass ich meine Gefühle, die ich fühle, auch ernst nehme und dass die in Ordnung sind und dass ich meinem Bauchgefühl wieder vertrauen darf und ich auch mich darauf verlassen möchte, dass es Menschen gibt und ich darauf vertrauen darf, dass es Menschen gibt, die mich lieben, wie ich bin, die mich nicht verlassen und ja, dass ich mich nicht selber immer wieder in eine Schublade reinstecke, dass ich zu sensibel oder zu empfindlich bin, sondern dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen so bin, wie ich bin und dass ich diese Liebe nicht mehr im Außen suche, weil es ja nicht so gut funktioniert hat, sondern anfange, sie wirklich in mir zu finden. Und ich denke, das wird noch ein langer Weg, weil ich schon merke, dass ich ganz vieles auch unbewusst mache. Aber mir sind die Muster bekannt und ich werde da weiter dran arbeiten. Aber mir ist ganz arg wichtig zu sagen, dass ich dir von ganzem Herzen danke für deine Ehrlichkeit, für das Gespräch, für die Chance, mit dir zu sprechen. Das war wirklich eine bereichernde Lebenserfahrung. Deshalb an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Danke an dich.
Ja, und das war's dann heute mit Stahl, aber herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.